Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Als Dritter in der Runde ist Udo Grashoff in der Mitte, heute Abend zu uns gekommen. Udo Grashoff stammt aus Halle an der Saale, also aus unserer Nachbarstadt. Er ist nicht nur als Schriftsteller mit seiner Lyrik hervorgetreten, sondern auch als Historiker. Er studierte eigentlich zuerst Biochemie an der Martin-Luther-Universität in Halle, also Halle-Wittenberg, und hat nach der Friedlichen Revolution in der DDR Geschichte und Literaturwissenschaft noch hinterher studiert, sage ich jetzt mal. Er hat promoviert und lebte eigentlich bis vor kurzem auch in Leipzig, also eine sehr lange Zeit, ist den Leipzigern, aber auch weit darüber hinaus bekannt als ein Forscher, der sehr viel über die DDR-Geschichte geforscht hat. Über zwei Schwerpunkte sind mir bekannt. Das eine ist das Thema, also eigentlich hallische Regionalgeschichte, die aber auch ausstrahlt, das Thema Schwarzwohnen, was zu dem schönen Titel geführt hat, Schwarzwohnen, die Unterwanderung der staatlichen Wohnraumlenkung in der DDR. Das ist fast schon wie ein Gedichttitel, finde ich, aber ist natürlich ein ernstes Thema. Bekannt sind sie eigentlich vielen geworden durch eine Anthologie mit dem Titel Ich möchte jetzt schließen, Briefe vor dem Freitod. Das ist eine Sammlung von Abschiedsbriefen, die auch die Frage unter anderem aufwerfen, wie in der DDR mit dem Thema Suizid umgegangen wurde. Das ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Ein Buch, das auch viel Bewegung erzeugt hat und unter anderem ins Englische, aber auch in andere Sprachen übersetzt wurde, was sehr wenigen deutschen Büchern, auch wenn man das so nicht weiß, vergönnt ist. Das sind so zwei Schwerpunkte, die ich jetzt nur kurz antippe. Natürlich schreibt Udo Grashoff auch eigene Literatur, also jetzt keine Sachbücher. Und er ist heute Abend mit dem Gedichtband, der in Verlagshaus J. Frank, ich überlege gerade, wo ich den hinstelle, Frank erschienen ist, mit dem Gedichtband Schiefe Menhire hier. Das ist sein neuer Gedichtband. Sein erster Gedichtband erschien 2001 in einem anderen Verlag, im Verlag Janus Stekowitz in Halle. Ein Stück Schnee verteidigen hieß der, und dieser neue Gedichtband ist jetzt beim Verlagshaus J. Frank in Berlin rausgekommen. Das Verlagshaus J. Frank hat das Motto Poetisiert euch. Man nimmt dort explizit Lyrik und ein bisschen Kurzprosa auch ins Programm. Lyrik ist ja bekanntlich immer ein großes Wagnis für Verlage finanziell, und eigentlich alle drei Verlage, die sich heute Abend hier präsentieren, kann man dafür nur ganz hoch in den Himmel heben, dass sie Lyrik machen. Das Verlagshaus J. Frank macht das auch auf eine sehr eigene Weise und immer sehr schön. Also sie flankieren die Gedichte mit einer besonderen Typografie, mitunter auch mit Illustrationen, die auch also als eine eigene Ausdrucksform gesehen werden, die mit den Texten korrespondieren oder korrespondieren sollen. Auch eine der drei Verlegerfiguren des Verlages ist eine Gestalterin, die darauf sehr achtet und die sich eigentlich auch mit einer Reihe ihres Verlages wirklich an Buchfetischisten auch richten. In diesem Fall enthält der Band Illustrationen von Stefanie Hübner, einer jungen Illustratorin, die diesen Gedichtband ausgestattet hat. Und da wollte ich Sie eigentlich fragen, ist das eine Zusammenarbeit oder ist das so, dass Sie die Gedichte so abgeben und dann kriegen Sie hinterher Bilder dazu? Also ist das ein Dialog, der da entsteht, oder ist das, wie ist das gelaufen?
Also das war in meinem Fall eine sehr intensive Zusammenarbeit. Das ging also damit los, dass wir uns erstmal so ein bisschen abgetastet haben, welche Themen und welche Stilistik überhaupt in Frage kommt. Und der erste Kontakt war erstmal, nicht so harmonisch, also weil ich eher ungegenständliche Kunst mag und jetzt keine Illustration haben wollte. Also ich wollte nicht, dass irgendwas, was im Text steht, dann einfach nochmal durch eine Zeichnung verdoppelt wird. Und da haben wir dann einen Dialog geführt und die Lösung finde ich fantastisch. Es ging nicht ganz konfliktfrei. Ich war ein bisschen uneinsichtig, habe dann auch manche Zeichnungen einfach mal abgelehnt und dann wurden neue gemacht, und die jetzt hier drin sind, mit denen bin ich sehr glücklich.
Das ist also was, was man eigentlich auch selten findet, dass dann da tatsächlich auch noch ein Dialog stattfindet und auch tatsächlich darauf eingegangen wird, wenn Sie sagen, das möchte ich nicht oder passt nicht. Und dass es, dass, also diese Zeit auch, dass man sich die nimmt und dass der Verlag auch im Grunde eine Plattform für diese Begegnung schafft, ist eigentlich was Besonderes und wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben heute Abend. Der Gedichtband ist in mehrere Teile geteilt. Der erste heißt Schönes Fell, das sind Tierbetrachtungen vom toten Fuchs am Straßenrand bis zum Betonadler auf dem Bundesverwaltungsgericht bis hin zum Tier in uns. Mischbatterie, da geht es um ein Beharren der Vergangenheit in heutigen Räumen, also eigentlich ähnlich wie bei Roland Erb eine Thematik. Es sind kleine Epiphanien des Alltags enthalten und ja, ist eigentlich so die kleine Form, also es sind oft auch kurze Gedichte und ich wollte, bevor Sie mit der Lesung anfangen, auch noch fragen, weil Sie ja als Historiker sich doch mit den großen Fragen beschäftigen oder Fragen, die eben doch einen größeren Hallraum auch haben, ist das irgendwie eine Ergänzung oder ist das für Sie eine Art Ausspannen, dass man dann kleine kurze Gedichte schreibt, kleine Augenblicks-Alltagseindrücke, wie ist das Verhältnis von groß und klein in Ihrem doch ja sehr, also zweigeteilten Werk eigentlich, dieses Sachbuch, historische Forschen und die Gedichte, die dann auch noch parallel entstehen?
Entschuldigung, also ich sehe mich eigentlich eher als ich sehe eher meine Identität, so nehme ich mich selber wahr und ich sehe das gar nicht so als zweigeteilt. Wenn ich also auf das schaue, was ich in der Geschichtswissenschaft mache, dann würde ich sagen, dass ich in der Geschichtswissenschaft eher einen künstlerischen Zugang habe, also zu Themen. Ich mache Themen, ich beschäftige mich mit Suizid, mit Hausbesetzung, mit Verrat, das ist jetzt mein aktuelles Forschungsthema, also mit Themen, die sonst eher Künstler bearbeiten und nicht Historiker. Und auf der anderen Seite bin ich in der Welt der Lyrik eher ein Historiker. Soll ich das jetzt mal sagen, warum ich den Band so genannt habe?
Ja.
Weil eigentlich der Kern des Gedichtbandes korrespondiert mit dem Titel Schiefe Meniere. Und das hat damit zu tun, dass ich irgendwann mal die Beobachtung gemacht habe, dass so am Rande des Harzes in den Feldern diese alten Meniere noch so rumstehen und die Bauern pflügen da drum herum. Die Meniere, die sind zu schwer, um sie wegzubringen, die stehen meistens schon ein bisschen schief da. Und Meniere sind ja so alte Kraftzeichen der alten Clans aus dieser Zeit, als es noch keine Schriftsprache gab und manche sagen auch, das sind Phallus-Symbole. Und eingedenk der Tatsache, dass ein Teil meiner Familie aus dieser Randharz-Gegend stammt, hatte ich so die Assoziation, dass ja unser Clan auch noch voll, oder in unserem Clan auch noch, in unserer Clan-Geschichte, diese schiefen Meniere rumstehen und wir uns daran reiben und gar nicht richtig wissen, was die bedeuten und was wir damit anfangen sollen. Und viele dieser Texte, dieser kleinen Texte, haben in irgendeiner Weise was mit diesen erratischen Blöcken in der Herkunft oder im Herkunftsbereich zu tun.
Vielen Dank. Dann freuen wir uns jetzt darauf, dass Sie uns einige Gedichte vorstellen.
Also ich habe einen kleinen Frosch im Hals, der ist noch nicht ganz weg. Ich hoffe, es geht trotzdem. Wir hatten es gut versteckt, das Kraftzentrum unserer kleinen Familie. Wilder, bestialischer Hauch von gezähmten Körpern. Wir hätten mehr daraus machen können, doch warfen wir immer nur unsere Wäsche hinein in die Truhe im Schlafzimmer. Mischbatterie. Vater läuft singend im Unterhemd über den Flur. Mutter verwischt alle Spuren. Ein Bad läuft ein, eine hautwarme Mischung von Fieber und Formular. öffne eine andere Tür. Der Geist deiner Vorfahren mief aus den Schlafzimmern, wo sie sich in ihren Träumen gewälzt haben, klumpige Federbetten, fader Schnee, an den Wänden Rosentapete, Lichtschatten, aufgeschreckt in der Nacht, als die Panzer vorbeirollten, aufgeschreckt von Erstickungsanfällen, wach mit Schmerzen in Beinen, im Knie, Hundebellen im Dorf. Dieser Mief hätte alles kaputt gemacht, was du wolltest und immer noch willst, wenn du es nicht im letzten Winkel versteckt hättest, wo es immer noch liegt, bis der Druck nachlässt, Gras unter Stein. Hinter den Bäumen am Fluss lädt jemand Metallteile ab. Die Zimmertür knallt zu. Wolken kommen von Plagwitz her, ballen sich in mir zusammen. Ein Rad klappert über das Pflaster. Der LKW-Fahrer, der jeden Montag den Kleiderspendecontainer ausleert, raschelt mit Tüten. Ein Kind ruft Wurst. Es wird dunkler. Blätter klammern sich fest an den Linden. Vielleicht ist das der Moment, auf den alle warten. Windflüchter. Bücken, sich beugen, sich an das Metall, bis es knallt in Gedanken. In Wirklichkeit kommt es nie so weit. Höchstens mal ein Messer in Richtung Meer, eine dieser Attacken, die den Falschen treffen oder nichts. Und dann himmelblau, die Brust atmet Freitag, das Kehlkopfchakra pulsiert und der eiserne Ring um die Stirn löst sich auf, dass man denken könnte, das war es, für immer, ein Hüpfer beim Ausschreiten über das Feld, eine Teilstrafe wieder verbüßt. Anruf. Dass wir telefoniert haben miteinander, Kriegshelden nach der Amputation, froh darüber, dass wir für den anderen unsichtbar sind. Wieder ging alles so schnell, deine Worte, Durchsagen für einen Zug, der nicht fährt. Ich räume die Butter zurück in den Kühlschrank. Was sind das für Schritte, frage ich mich, Hände zittern. Nichts passiert, keine Ahnung, worauf dieser Plot hinausläuft. Christian, der Nachbar, spielt auf dem Klavier den Soundtrack dazu. Ödipus-Taxi. Ich habe Vater am Abend, als alles vorbei war, zur Klinik gebracht. Er wollte es so. Als die Kraft nachließ, in den Armen, die Steine geschleudert hatten, gegen das Haus mit dem Pferdegeruch, gesplitterte Scheibe, Gelächter, Dreck. Ich habe Vater mit Tränen gefüllt, abgeliefert im Eingangsbereich der Station. Das ist unser bester Patient, sagte 2 Wochen später der Arzt an der Glasscheibe. Draußen im Hof sah ich Vater mit Pelzmütze, ohne Beil, ohne Strick, allein auf dem Trampelpfad zur Musiktherapie. Alles Quatsch, sagte Vater, wieder 2 Wochen später. Er schlürfte Kaffee, abgemagert war er, versuchte zu lachen. Pannewagen. Vielleicht war es so, die Mutter meines Großvaters starb bei der Fahrt über polnische Erde, als das Schlimmste schon überstanden war. Jetzt bleiben wir erst einmal hier, sagte Großvater. Später geht es zurück an die Alle. Wir schießen Tiere und bauen eine Hütte im Wald. Das andere ist zu ertragen, die tiefgefrorene Alte, kommt in die Kiste. Die Tochter kann darauf schlafen, in Felle gehüllt, ihr Kleines an der Brust, das sowjetisch weint. Es gibt einen Raum, wo ich Vater vermute. Vater mit seinem Drang, alle Menschen zu beschenken, zu allen Menschen freundlich zu sein. Einen Raum, wo ich Vater abgestellt habe. Rezitationen von Schiller und seine gierige Art, wie er Weingläser leert. Raum, zu dem eine Stahltür führt. Lust, zusammengepresst, verbogen in Wut, in Wissen. Raum, wo Vater am Schreibtisch sitzt und Collagen bastelt, geköpfte Schlangen, Pferdegeruch und Beethoven dreht sich in den Frühling, in das Überschwemmungsgebiet. Es gibt einen Raum, wo Vater Pilze pflückt von den Wänden, Beutel von Pilzen, die er sich brät. Onkel mit Glasauge, Wohnung Hildesheim, Vorname Emil, schickte Indianerhauben und Taschenmesser in die Zone. Er traute sich nicht in den Osten, obwohl er ein Draufgänger war, las aus Zeitungen vor, was nicht drin stand und steckte Straßenkötern frech eine Hand in die Schnauze. Sie knurrten. Der Onkel legte den Arm auf die Schulter der Schwägerin und sagte: Schau, diese schöne Eiche, es war eine Buche. Wir saßen am Ufer von Balatonlele und sahen die Narben an seiner Brust. Ganz nah am Herz war noch eine Kugel, die hatten sie ihm nicht rausoperiert, falls es wieder gegen Russland geht. Funky Town. Mein Bruder und ich, wir haben in Balaton-Völtwa jedem Manta und jedem Polo bis aufs Tachoblatt geschaut. 180, 230, wir waren richtig high, wenn wir wieder einen entdecken konnten, der schneller fuhr. Der Westen war riesig. Wir haben ihn bis zum Anschlag gedacht. Nichts gegen Sartre. Doch was hat man schon am Rand vom Neubaugebiet an Möglichkeiten, sich zu erschaffen, sich rauszureißen aus der Geranienfestung der Eltern, ein Trampelpfad durch verwüstete Gärten, Zündfunk am Sonntag, lange Regale der Fahrbibliothek, eine Brieffreundin hinterm Ural, die immer nur schreibt: Bitte schicke mir Kaugummi. Freud hat nie Couch gesagt, er sagte Divan oder Untersuchungsbett und ich sage Sofa aus braunem Kunstleder, wo man am besten nach jeder Sitzung das ganze Gesabber abwaschen kann. Ich sage Sofa, die Augen geschlossen, es kommt nichts, ich habe keine Gefühle und jemand sitzt hinter mir und kippelt. Akne und Punkband sein, isoliert im Plattenbau, an den Milchtöpfen umgekippt, ein zusammengeknülltes Taschentuch nach Gefühlen absuchen, Pickel mit Teersalbe einschmieren, einmal die Woche an Heizungsrohren brüllen, brüllen hinter der Stahltür mit blassen Jungen am Schlagzeug, an der Gitarre, Blut im Schuh. Und jetzt noch eins. Das ist gleichzeitig noch so ein bisschen eine Querverbindung zu Jan Kuhlbrot, der im letzten Jahr hier auf der Bühne saß und moderiert hat und der in diesem Jahr ein Buch zum Thema Kaiser gemacht hat. Als König findest du dich in den weichen, lockeren Schalen der Nacht. das Zepter gereckt, große Bilder mit Goldrand und Ornamenten im Hintergrund. Sie hatten sich festgeheftet in dir, jetzt aber lösen sie sich auf, angesichts deiner Erektion ins Leere. Du fürchtest, die Welt aus den Angeln zu heben, Glocken läuten. Es ist an der Zeit, noch etwas zu warten auf einen wirklich grandiosen Moment. Dankeschön.